Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Karl-Heinz Kohl.
Die Jahreslosung für das Jahr 2025. Das ist das Thema der Predigt heute. Und obwohl es sich um einen relativ kurzen Bibelvers handelt, werden wir uns heute doch nur einen kleinen Teil etwas genauer anschauen, nämlich das Prüfen. Alles zu prüfen und das Gute zu behalten ist doch für uns alle ein guter Rat. Im Alltag gut zu gebrauchen, wo uns doch so vieles begegnet. So viel muss entschieden und möglichst vorher geprüft werden. Wir wollen doch richtige Entscheidungen treffen, nicht wahr? Wenn der Vers prüfet, alles in das Gute behaltet, auch für unseren normalen Alltag gut wäre, so ist er aber doch in erster Linie für die Gemeinde geschrieben und hat so eine geistliche Dimension. Für die Gemeinde und damit auch für jeden einzelnen Gläubigen. Ich möchte heute mit euch zusammen einen kleinen Blick tiefer in unseren Bibelvers machen, ungefähr so, als würde man ein Buch aufschlagen, also und dann Seite für Seite immer etwas tiefer einsteigen. Aber keine Angst, das Buch für heute ist relativ dünn. Nun schauen wir doch mal, was steht meistens so außen auf dem Buch? Der Titel, der steht auf dem Umschlag. Den haben wir schon gehört, prüfet aber alles und das Gute behaltet. Wenn wir das Buch aber jetzt aufschlagen, finden wir den direkten Zusammenhang, in dem unser Bibelvers eingebunden ist. Das ist übrigens eine gute Empfehlung, wenn wir verstehen wollen, was ein einzelner Bibelvers bedeutet. Den Zusammenhang lesen. Gerade bei dem Vers wäre es sonst ganz schön schwierig. Das ist so ein typisches Beispiel dafür. Aber wir waren ja schon an dieser Stelle. Das direkte Umfeld, in dem der Vers steht, ist vorgelesen worden. Es begann mit Freude und endete mit einer gewissen Zuversicht. Dazwischen fasst im Telegrammstil einige Anweisungen. Jetzt will ich nochmal auf eine Besonderheit gleich darauf hinweisen. Unser heutiger Predigtvers bzw. das Wort prüfet steht in der Befehlsform. Also unbedingt so machen. Wichtig. Aber für wen wurde unser Text denn geschrieben und warum? Was ist eigentlich der historische Hintergrund? Da schlagen wir doch mal die nächste Seite in unserem Buch auf. Paulus, der Verfasser, der den Brief geschrieben hat, war auf seiner zweiten Missionsreise unterwegs, und zwar durch verschiedene Städte im damaligen Griechenland. Wie üblich versuchte er zu jeder Zeit, das Evangelium von Jesus zu verkündigen. Das tat er stets zuerst bei seinen Landsleuten, also bei den Juden. In Synagogen, wenn es welche gab, oder auch da, wo sie sich halt getroffen haben, wenn es noch keine Synagoge gab. Danach aber, wenn er da nicht gewollt war und abgelehnt wurde, was leider sehr häufig passiert ist, bei den Heiden. Im griechischen Fall sind das natürlich meistens Griechen gewesen, aber nicht ausschließlich. So auch in Thessaloniki. Das war damals schon eine große Stadt in Mazedonien, das ist Nordgriechenland. Eine Gemeinde entstand. Bald schon aber wiegelten die Juden das Volk gegen Paulus auf, so dass er fliehen musste. Zuerst nach Beröa und anschließend nach Athen. Von dort sandte er seinen Mitarbeiter Timotheus zurück nach Thessaloniki. Er wollte sehen, ob es der jungen Gemeinde noch gut ging. Immerhin stand sie stark unter Druck, hatte schon während des Paulusbesuchs ja Verfolgung erlebt. Umsonst ist er da nicht weg und musste jederzeit erneut wieder mit Verfolgung rechnen. Paulus selbst reist weiter von Athen nach Korinth und wartet dort sehnlichst auf Nachricht von Timotheus, um zu hören, wie es den Geschwistern in Thessaloniki tatsächlich geht. Stehen die Geschwister noch fest im Glauben? Es ist eine junge Gemeinde gewesen. Konnten sie das bewahren, was er ihnen gebracht hatte? Oder war ihr Glaube noch nicht fest genug gewesen? Er musste schon eine Weile warten. Also das Reisen damals war nicht ganz so komfortabel und schon gar nicht so schnell wie heute. Dann endlich kommt Timotheus zu ihm und kann ihm Gutes berichten. Die junge Gemeinde steht fest im Glauben und ist eifrig dabei, die frohe Botschaft von Jesus Christus in ganz Mazedonien, also Nordgriechenland, zu verbreiten, trotz schwieriger Verhältnisse. Überall wird berichtet, wo wir hinkommen, kennt man bereits das Evangelium. Überall wird schon erzählt, dass ihr von Jesus Christus berichtet. Also das ist schon eine tolle Nachricht in so kurzer Zeit, wie diese Gemeinde sich entwickelt hat. Was für eine Erleichterung muss Paulus erfüllt haben. Er war in Sorge, wie es ihnen geht. Und umso mehr ist die Erleichterung natürlich, umso größer ist sie, als er hört, alles gut oder sogar noch besser. Er freut sich sehr über diese Gemeinde und schreibt daraufhin seinen ersten Brief. Ich würde sagen, ein Kurzbrief, in dem er einiges anspricht, was bei seinem relativ kurzen Besuch dort vielleicht zu kurz gekommen ist. Und sicherlich auch als Reaktion auf das, was er von Timotheus gehört hat. Der Brief ist sehr persönlich und durchweg in einem ermutigenden Stil geschrieben. Er teilt einiges in kurzen, knappen Sätzen mit, unter anderem auch die Jahreslosung. Und wir merken, es ist Zeit, wieder umzublättern in unserem Buch. Prüfet aber alles und behaltet das Gute. Damit sollen nicht in erster Linie Prüfkriterien aufgestellt werden, wie zum Beispiel beim TÜV für unsere Autos. Geht nicht vorrangig um die Prüfung der Inhalte von Verträgen zum Beispiel, irgendwelche Einkäufe, was besonders günstig ist oder teuer oder wie auch immer. Geht ja nicht vorrangig um weltliche Dinge, sondern um geistliche. Allerdings können unsere weltlichen Entscheidungen sehr wohl Einfluss auf unser geistliches Leben haben. Und umgekehrt können wir manches Mal auch erkennen, aus dem, wie wir leben, wie es um unser geistliches Leben tatsächlich bestellt ist. Der Vers 21 jedenfalls steht im Zusammenhang mit dem Wirken des Heiligen Geistes und der prophetischen Rede. Prophetie, was ist das eigentlich? Prophetische Rede will, wenn sie denn tatsächlich vom Heiligen Geist gewirkt ist, trösten, ermutigen, ermahnen, manches Mal auch mit deutlichen Worten. Das Ziel ist es, unsere Beziehung zu Gott zu festigen oder uns sogar wieder zu ihm zurückzuwenden, wenn wir uns verirrt haben. Gott erinnert einzelne Menschen oder auch ganze Völker daran, was sein Wille ist, und zwar hineingesprochen in eine ganz bestimmte Situation. Er bezieht sich dabei auf ein bestimmtes Verhalten, auf eine ganz bestimmte Sache, oft leider auf ein falsches Verhalten, etwas, was wir dringend ändern sollten. Er, also Gott, möchte, dass wir ihn verstehen, dass wir so leben, wie es seinem Willen entspricht und dort, wo wir nicht so leben, zu ihm umkehren. Gut sehen wir das in den Aussagen der Propheten im Alten Testament, die sein Volk Israel oft zur Umkehr, zur Rückkehr zu Gott auffordern müssen und dabei auch die Konsequenzen, die in der Zukunft liegen, den Zuhörern vor Augen malen, und zwar mit ziemlich drastischen Worten. Ich erinnere da nur an die babylonische Gefangenschaft, im Amos nachzulesen, Kapitel 7, oder in Jeremia, Kapitel 25. Wichtig auch zum Prüfen an dieser Stelle, auch die Propheten im Alten Testament haben zwar in eine bestimmte Sache hineingesprochen, aber immer im Einklang mit der Schrift, die damals vorlag. Es war eigentlich den Zuhörern klar, wenn sie Gottes Wort kannten, und die Juden kennen eigentlich Gottes Wort, dass es richtig war, was gesagt wurde, dass es Gottes Wille ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr die schlimmen Gerichtsandrohungen, also die babylonische Gefangenschaft und alles, was davor war, waren ganz schlimme Zeiten, wie ihr darüber denkt, wenn ihr das lest im Alten Testament. Mich hat das eine lange Zeit ziemlich erschreckt, sodass ich fast übersehen hätte, dass Gott sich nichts sehnlicher wünscht, als dass wir umkehren, dass wir aufhören, falsche Wege zu gehen. Ich hatte fast übersehen, dass es seine Liebe und schier unfassbare Geduld ist, die verhindert, dass wir ganz und gar verloren gehen. Er will uns nicht bestrafen, aber er wird für Recht und Gerechtigkeit sorgen, auch wenn das Strafe und Gericht bedeutet. Es ist eben nicht egal, was wir tun. Ich weiß keine schönen Worte. Heutzutage möchte man lieber nur hören, dass Gott ein lieber Gott ist, der keine Strafe mehr kennt. Das wird aber Gott seiner Heiligkeit und Majestät nicht gerecht. Im zweiten Buch Mose, in Kapitel 34, stehen die Verse 6 und 7. Dort steht, er, also Gott, ging an Mose vorüber und rief, Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Güte und Treue, der Gnade über 1000 Generationen hin erweist, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt. Wir sehen, es geht nicht um eine Kleinigkeit. Deshalb ist es Gott auch so wichtig, dass wir auf ihn hören. Dazu hat er im Alten Testament die Propheten geschickt, dann seinen Sohn und zu Pfingsten den Heiligen Geist. Den hat er allen Gläubigen gegeben. Es gibt die besondere Geistesgabe der Prophetie bzw. prophetischen Rede für einzelne Christen. Aber da jeder Gläubige den Heiligen Geist hat, kann er auch grundsätzlich befähigt sein und von Gott beauftragt werden, prophetisch zu reden. So wie jeder Gläubige durch den in ihm wohnenden Geist Gottes befähigt wird, prophetische Rede zu beurteilen. Gerade weil es keine Kleinigkeit ist, gegen den Willen Gottes zu leben, verlangt Paulus, ich hatte es ja schon gesagt, Befehlsform von den Thessalonichern und auch von uns, dass wir alle prophetischen Aussagen prüfen sollen. Stammt die Aussage von Gott? Ist sie an mich gerichtet? weil ich auf einem falschen Weg bin vielleicht? Ruft Gott mich zur Umkehr auf? Vielleicht erklärt mir gerade mein Gesprächspartner durch den Heiligen Geist, wie Gottes Wort richtig zu verstehen ist. Auch das wird dazu gehören. Entspricht das, was gesagt wird, der Botschaft der Heiligen Schrift? Vielleicht spricht aber auch jemand zu mir nur aus eigenem Antrieb. Ich will noch nicht mal unterstellen, aus bösem Antrieb, aber vielleicht auch nur aus eigenem. Immerhin kann es schnell einmal passieren, dass jemand, wenn auch in guter Absicht, doch eher seine eigene Meinung sagt, gefärbt durch die eigenen Erfahrungen und Gefühle und vielleicht doch nicht ein Wort vom Heiligen Geist weitergibt, auch wenn es behauptet wird. Das macht das Prüfen, gebe ich gerne zu, nicht unbedingt leichter. Das vermischt sich so ein bisschen in der Zeit, in der die alle Gläubigen den Heiligen Geist haben, aber auch menschlich natürlich sind und bleiben und menschlich reden mit ihren Gefühlen, mit ihren Verletzungen. Eines weiß ich aber genau, Gott meint es gut mit mir. Meint es mein Gegenüber, der mir etwas von Gott zuspricht, auch gut mit mir? Bin ich selbst, wenn ich vermeintlich prophetisch rede, darauf aus, dem anderen etwas Gutes zu tun oder will ich nur besser dastehen, Recht haben? Fragen, die zum Prüfen dazugehören. Also prüft alles, übrigens auch die Aussagen in einer Predigt. Die nächste Seite wird fällig. Drei Gedanken zum Prüfen. Erster Gedanke. Prüfen eine Haltung. Wer prüfen will, benötigt eine entsprechende Haltung dazu. Eine Haltung der Offenheit, nicht der Blockade oder Ablehnung. Ignoranz oder Gleichgültigkeit sind auch keine guten Ratgeber. Was wäre das sonst für eine Prüfung? Einfach alles ablehnen, was mir nicht passt? Das unterstellt aber, dass ich schon am Ende meines Weges zu Gott angekommen wäre, dass ich schon alle Erkenntnis hätte, also quasi schon vollkommen wäre. Wir alle wissen, dass das nicht so ist. Wir alle sind auf dem Weg der Nachfolge und wir brauchen einander und, ganz wichtig, den Heiligen Geist, damit wir von unseren Irrtümern umkehren können. Dazu nutzt Gott auch die prophetische Rede. Die Thessalonicher haben sich diese Haltung der Offenheit bewahrt, obwohl sie wegen ihres Glaubens Nachteile, Ausgrenzung, ja sogar Verfolgung erlebt haben. Und wir? Haben wir uns noch diese Offenheit bewahrt? Sicher ist es sehr unterschiedlich, welche Erfahrungen wir wegen unseres Glaubens gemacht haben. Manche wurden vielleicht bisher nur belächelt, ausgegrenzt, anderweitig benachteiligt. Einige unserer iranischen Geschwister haben vielleicht schon direkte Verfolgung erlebt, so ähnlich wie das damals in Thessaloniki war. Aber auch durch andere Ereignisse, schlechte Erfahrungen, die zuerst einmal wenig mit dem Glauben zu tun haben, kann unsere Offenheit gelitten haben. Vielleicht sind Beziehungen gescheitert, Vertrauen wurde enttäuscht. Vielleicht gibt es schlimme Dinge, die wir im Laufe unseres Lebens erleiden mussten. Auch können uns Schicksalsschläge, Krankheit und auch Armut schwer zusetzen. Vielleicht wurden wir häufiger ungerecht behandelt. Das kann sehr verletzend sein, weshalb wir uns in ein Schneckenhaus zurückgezogen haben. Ich kann verstehen, dass es wegen dieser schwierigen Erfahrung schwer sein kann, sich eine Haltung der Offenheit zu bewahren. Eine Offenheit, zu der uns das Evangelium aber einlädt. Und das auch Voraussetzung zu einer guten Prüfung der prophetischen Rede ist. Ja, ich glaube, es ist möglich, sich eine Offenheit zu bewahren. Ich glaube, dass Offenheit, die verloren gegangen ist, wiederhergestellt werden kann. Die Bibel bezeugt uns das am Leben von Paulus und den anderen seiner Mitstreiter, dass sie doch immer wieder offen auf andere zugegangen sind. Manchmal wundere ich mich darüber, wie konnte er immer wieder zu seinen Landsleuten gehen, wo er doch so oft Schlimmes erfahren musste dort und abgelehnt wurde. Und ist Jesus Christus nicht selbst das beste Beispiel dafür, trotz aller schlechten Erfahrungen in Offenheit und Liebe auf alle Menschen zugegangen zu sein? Selbst auf den, der ihn verraten hat. Falls es dir schwerfällt, offen zu sein, bitte doch Jesus darum, dass er dir dabei hilft, dass er dich wiederherstellt, dass er dich heil macht und dir wirklich dabei hilft, wieder offen auf andere zugehen zu können. Dann kannst du, ja, wir alle, wieder bereit werden, offen zu sein für Gottes Reden und für den Nächsten. Dann können wir prüfen, ob das, was uns durch einen Menschen gesagt wird, wirklich von Gott kommt oder einfach nur menschliche Worte sind. Der zweite Gedanke, prüfen eine Wahrheit. Wenn wir hier im Alltag Sachen prüfen, dann können wir uns an einigem orientieren. Testberichte, DIN-Normen, Erfahrungsberichte und so weiter und so weiter. Gibt für alles irgendein Fachbuch. Für uns als Gläubige gibt es in geistlichen Fragen aber nur eine DIN-Norm. Und das ist die Heilige Schrift, das ist Gottes Wort. Darin ist der Maßstab für alle ewigkeitswirksamen Entscheidungen zu finden. und so manche guten Empfehlungen für ein gelingendes Leben sowieso. Hier ist die Wahrheit, die wir doch finden wollen, wenn wir prüfen. Hier ist auch das Gute zu finden, das wir behalten sollen. Übrigens wieder so eine eher unbeliebte Sache, Wahrheit. Wahrheit, was ist das? Im Verhör vor Pilatus antwortete Jesus, als er gefragt wurde, und sagte, er sei gekommen, um die Wahrheit zu bringen oder für die Wahrheit einzustehen. Und Pilatus antwortete, Wahrheit, was ist das schon? Das passt doch in unsere Zeit. Man sollte meinen, das wäre gerade für unsere Zeit geschrieben. Die Wahrheit wird so verdreht, dass die Lüge zur Wahrheit erklärt wird und die Wahrheit zur Lüge. Das ist an der Tagesordnung. Der Zeitgeist, der will uns sogar weismachen, dass es keine für alle gültige Wahrheit gäbe. Jeder hat sozusagen seine eigene Wahrheit. Jeder soll doch nach seiner Fasson, nach seiner eigenen Vorstellung leben, oder? Sind wir vielleicht schon selbst davon infiziert, dass wir glauben, es gäbe gar keine Wahrheit? Das ist aber nicht das, was wir als Christen glauben können. Jesus ist gekommen, die Wahrheit zu bringen. Ja, er selbst ist diese Wahrheit. An dieser Wahrheit soll und muss sich unser Handeln orientieren und natürlich auch unser Prüfen. Prüfen kann aber nur der, der die Wahrheit kennt. Das heißt im übertragenen Sinne auf unser Thema heute, der sich im Wort Gottes auskennt. Je besser, desto besser. Wir müssen die Bibel lesen, Fragen nachgehen, uns darüber austauschen, uns gegenseitig weiterhelfen, uns gegenseitig korrigieren und so weiter. Übrigens, das ist einer der Gründe, warum es Gemeinde gibt. Der dritte Punkt, prüfen eine Beziehungssache. Wenn wir die Bibel als Gottes Wort lesen, erkennen wir viele gute Ratschläge. Ich denke da an die 10 Gebote, die Bergpredigt und vieles andere. Und doch fällt eines auf. Die Bibel ist keine Gebrauchsanweisung. Keine To-Do-Liste, die ich einfach auswendig lernen, einfach abhaken könnte und schon ist alles gut. Dann hätten die Pharisäer alles richtig gemacht. Die hatten jede Menge Listen, glaube ich. Die Bibel ist eine Einladung zu einer Beziehung zu Gott. Einen Gott, den wir kennen sollen. Kann man Gott kennen? Ja. Wenn wir Jesus ansehen, sagt er einmal, dann sehen wir Gott. Jesus Christus also ist der Dreh- und Angelpunkt. Durch ihn und nur durch ihn können wir zu Gott, dem Vater, kommen. Nur wenn wir in Verbindung mit ihm bleiben, wie die Rebe an dem Weinstock, dann können wir gute Frucht bringen, sonst nicht. Und in Bezug auf unseren heutigen Predigtvers, nur wenn Jesus in uns lebt und wir an ihm dranbleiben, dann können wir wirklich prüfen, was andere vielleicht prophetisch zu uns sagen und das Gute behalten. Was ist nun das Fazit oder, wie würde man in einem Buch sagen, Schlusswort? Prophetische Worte zu prüfen braucht eine entsprechende Haltung. Eine Haltung, die damit rechnet, dass prophetische Rede möglich ist, ja sogar gewollt ist. Eine Haltung der Offenheit, jedoch nicht der Beliebigkeit. Dazu brauchen wir einander und den Heiligen Geist. Wir brauchen den Glauben daran, dass es eine, die Wahrheit gibt. Jesus sagte einmal, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Diese Wahrheit finden wir in der Bibel. Nehmt euch Zeit, sie zu lesen. Die Bibel, das Wort Gottes, ist keine Gebrauchsanweisung, sondern eine Einladung an uns, eine Beziehung zu Gott einzugehen, diese zu pflegen und zu vertiefen. Immer besser zu verstehen, was der Wille Gottes für uns und für die Menschen in unserer Umgebung ist. Und in diesem besseren Verständnis, in dieser vertieften Beziehung, den Heiligen Geist immer besser zu verstehen, der üblicherweise recht leise spricht. So können wir immer besser prüfen und das Gute behalten. Das alles ist eine Entwicklung, ein Weg. Traut euch, diesen Weg zu gehen. Jesus Christus geht mit. Der, der euch beruft, ist treu. Er wird euch auch ans Ziel bringen. Amen.